Langer lästert, die Angst vor Neuem. Es gibt ganz sicher keinen einzigen Menschen auf der Welt, der unabhängiger und kritischer über die Angst vor Neuem unter Kategorie Medien herziehen könnte als meine Wichtigkeit. Nein, ehrlich, in meiner aktiven Musikplaylist befinden sich unter 889 Songs mindestens 600, die ich schon vor 10 Jahren gehört habe und 400, die ich schon vor 20 Jahren hörte. Hätte ich meine Chinggis Khan-Singles nicht verschusselt und könnte ich nach 21 Jahren München nicht mittlerweile die Texte der Spider-Murphy-Gang wirklich verstehen, es wären vermutlich einige 36 Jahre alte Songs darunter. Nicht wenige davon habe ich CDs entnommen, die ihrerseits von transferierten Tapes stammten, die wiederum einst von LPs mitgeschnitten wurden. Meine Lieblingsfilme? Von denen sind 99,4% älter als 10 Jahre und 81,5% älter als 20 Jahre. All diese Angaben habe ich übrigens in Selbsthypnose exakt bis auf die dritte Nachkommastelle ermittelt. Und von Computerspielen will ich erst gar nicht anfangen zu reden. Erst am Sonntag habe ich bei der Aufnahme der neuesten Stunde der Kritiker stolz eine Original Ultima 3 Floppy Disk in die Kamera gehalten. Ich kann also mit dem Brustton der Überzeugung sagen, ich werde alt und klammere mich melancholisch an meine schwindenden Erinnerungen. Schämt euch Firmen und schämt euch Spieler, dass ihr immer wieder auf den gleichen redundanten Mist setzt. Wie anders war das damals, in den goldenen Zeiten, als man noch nachts von Freunden umgeben, trunkene Urschreie von der Spitze eines Weinbergs in die Nacht hinausbrüllte, oder, ich versuche mich in alternative Adoleszenzerfahrungen hineinzudenken, von einem Hannoveraner Betonklotz über einen Baggersee hinweg hinaus in die norddeutsche Tiefebene, egal. Damals jedenfalls, als Richard Garriott noch für jedes Ultima den alten Programmcode wegwarf und ganz von vorn begann. Damals, als ein und dasselbe Studio noch munter zwischen den Genres wechselte, mit jedem Spiel Neuland erkundete. Was also ist passiert und wer ist schuld daran? Sind Spielepublisher profitorientierte Angsthasen? Die kurze Antwort, ja klar. An dem profitorientiert hängen sich eh nur beim Mutti oder Vati wohnende Geistesgrößen auf, die auch ein Problem damit haben, dass Gamers Global Geld verdienen will mit seinen hochwertigen Tests, pfiffigen Texten und grandiosen Videos. Aber das mit den Angsthasen, das nervt auch viele Leute, die schon selbst ihren Kindern die Schuhe binden können. Wie konnte es dazu kommen, dass einst jedes Electronic Arts Spiel tatsächlich ein digitales Kunstwerk war, dazu noch stylisch wie in einem LP-Schuber verpackt, während dieselbe Firma heute, zu EA verkürzt, eine Fortsetzung nach der anderen raushaut. Hier wäre die naheliegende Antwort, früher gab es halt einfach noch nicht so viele Spiele und damit weniger Nachfolger. Oder auch, nun, früher war kaum ein Publisher eine AG und musste sich von Quartal zu Quartal zittern. Oder auch, ganz konkret, Mirror's Edge hat zwar super Vibes entfacht bei Kritikern und aufgerundet 500 Spielern, aber verkauft hat es sich wie ein Backstein in einer Baugrube. Oder nehmen wir Valve, eine Firma mit großer Beliebtheit. Was genau haben die nochmal so alles veröffentlicht, um ihren Ruf zu rechtfertigen? Ach ja, genau, ein einziges Spiel, Half-Life. Von dessen Mod Counter-Strike und von dessen Nachfolger Half-Life 2 und den auf diese folgenden Derivaten rührt jeglicher Ruhm. Das meiste Geld aber verdient die Firma seit vielen Jahren mit einer Vertriebsplattform, die sie trickreich über Half-Life 2 angeschoben hat. Und, das muss man auch sagen, über die sie, übrigens ohne dabei ärmer zu werden, via Greenlight und Early Access viele Indie-Projekte anschiebt. Nur, sollte Steam dann aber doch mal nicht mehr so stark wachsen wie gewünscht, erscheint sofort das wahrscheinlich längst fertige Half-Life 3 nach kurzem Engine-Update. Bethesda bzw. ZeniMax? Wären ohne Elder Scrolls nicht existent. Doch halt, seit ein paar Jahren haben sie auch noch id im Konzern, mit deren bekannt breiten, alle Genregrenzen sprengenden Portfolio aus, nun ja, Ego-Shootern mit einer Zahl dahinter. Blizzard? Nintendo und seine spielerisch meist identischen Dauerneuauflagen? Die Gewissheit, dass nach Sonys Uncharted 4 auch Uncharted 5 folgen wird? Ach, es ist überall dasselbe. Und wäre ich mutiger, würde ich zumindest Ubisoft als Beispiel für einen Spielekonzern bringen, der sich neben den eigenen Endlos-Fortsetzungen Marke Assassin's Creed zumindest ab und zu mal was Neues traut, wie Children of Light oder Watch Dogs oder Valiant Hearts. Nur, und jetzt werden einige von euch das affirmative Wackeldackelnicken vielleicht einstellen, Klar könnte quasi jeder Spielehersteller mutiger sein in Sachen neue Marken. Aber die wahren Verantwortlichen für diese immer mehr vom gleichen Strategie sind nicht die Anbieter, sondern die Käufer. Sie geben den Produzenten über ihr Kaufverhalten vor, was diese zu produzieren haben. Nicht andersherum. Sind Gamer konservative Furchtkarnickel? Sicherheit ist die Voraussetzung für ein Leben in Freiheit und Wohlstand. Gut, dieser Satz wurde mir bei der Freigabe meiner Kolumne durch die Bayerische Staatskanzlei ins Skript redigiert, und zwar von Joachim Herrmann persönlich. Aber ich finde ihn trotzdem toll. Also nicht Joachim Herrmann, den kenne ich nicht und das darf auch so bleiben. Ich meine den Satz. Mit diesem wiederum beziehe ich mich natürlich nicht auf einkesselungsbereite Bereitschaftshundertschaften wie etwa zur Münchner Sicherheitskonferenz, sondern jene wohlige Sicherheit, die aus Routine, Gewöhnung und vegetativem Blindflug durchs Leben resultiert und die uns selbiges sehr erleichtert. Gegen die ist überhaupt nichts einzuwenden. Stellt euch vor, ihr müsstet jeden Morgen aufs Neue überlegen, mit welcher Bürste, welcher Paste und welcher Technik ihr euch die Zähne putzt. Oder ich müsste jeden Morgen beim Kontakt meines Hinterteils mit dem vorgewärmten Nashornledersportsitz meines Drittkajens erst eruieren, auf welchem Weg ich ins 2000 Meter entfernte Büro brause. Na also, Neues ist Gift, Vertrautes ist Gold. Das gilt heute, wo so viele Bildschirme und Websites und Apps und Feeds und Kontakte ständig um unsere Aufmerksamkeit heischen, noch viel mehr als früher. Klar könnten wir jederzeit total selbstbestimmte und wohlinformierte Kaufentscheidungen treffen, nur fehlt uns die Zeit dafür. Und darum kauft kein Mensch Mirror's Edge, aber alle Call of Duty. Sehr gespannt bin ich in diesem Zusammenhang auf Mirror's Edge 2, das EA wohl eher aus Imagegründen, denn aus kaufmännischer Überzeugung entwickelt. Wenn ich den frenetischen Jubel auf der E3 2012 noch richtig im Ohr habe, als EA erstmals einen Trailer dazu brachte, muss das Ding ja ein garantierter Verkaufsschlager werden. Ach so, das waren ja nur Journalisten in der Halle. Und darf ich bei Mirror's Edge 2 überdies auf die 2 im Namen hinweisen? Natürlich sind unter den ganzen Sicherheitsliebhabern auch die gefürchteten Massen. Jene aus Versehen-Gamer, die angeblich nur durch TV-Werbung und Mediamarktbesuche zu ihren Kaufentscheidungen gebracht werden. Die mithin das genaue Gegenteil von wissenden Computerspiele-Konnoisseuren darstellen, von denen jeder ein Spielekritiker vor dem Herrn ist, der, hätte er einfach mal die Zeit und Lust dazu, jeden real existierenden Spielekritiker in Grund und Boden testen würde. Aber sind die Spielefeinschmecker wirklich so viel besser? Gäbe es von ihnen etwa keine Proteste, wenn einem Fallout 3 nicht endlich Fallout 4 folgen würde oder wenn Serien wie GTA oder Metal Gear Solid oder Mass Effect nicht fortgeführt würden? Oder glauben Spielekenner ernsthaft, sie ließen sich nicht von großen Marken, die sie seit Jahrzehnten kennen und mögen, zu einem Spiel locken? Ob es nun Batman ist oder Alien oder Star Trek oder Star Wars? Entsprechende Spiele haben einen riesigen Aufmerksamkeitsbonus und noch dazu die ausgefeilte Welt und die bekannten Charaktere. Natürlich spielt man so etwas eher als etwas völlig Unbekanntes. Bei den Publishern und großen Studios ist die Bereitschaft, echte Wagnisse einzugehen, schon allein aufgrund der Fallhöhe gering. Und dennoch, da traut sich Sega, dem Großstudio Creative Assembly, nach gefühlt 100 Total War-Spielen, die ich übrigens persönlich sehr schätze, das Go für ein Science-Fiction-Schleichspiel zu geben und erzielt damit mehr als einen Achtungserfolg. Firmen wie Ubisoft und Sony und sogar Nintendo bringen immer wieder kleinere Titel, teils auch einfach, um nicht das nächste Minecraft zu verpassen. Nur Microsoft kapiert zwar wieder nicht, die kaufen einfach den Minecraft-Entwickler nur Jahre zu spät und für zu viel Geld und in der irrigen Hoffnung, One-Hit-Wonders ließen sich wiederholen. Remember Rovio. Ausnahme Indie-Spiele? Moment, da sind ja noch die Indie-Kuschler. Sie haben den seelenlosen Hype-Mechanismus der Spielindustrie und ihrer gänsefüßchen journalistischen Erfüllungsgehilfen durchschaut. Ähnlich wie dem New Fast Food Fan, der statt von McDonald's Buletten eben von 8 Euro Burgern Marke Hans im Glück dick wird. Soll heißen, beide AAA-Marionetten und Indie-Schmatzibazis verbringen ihre Zeit mit Burgern, Spielen, aber bei den Indies sind die Zutaten besser. Nur ist das wirklich so? Natürlich kann man eine ganze Spielesparte nicht einfach so über einen Kamm scheren. Aber ich würde mir jederzeit die Aussage getrauen, dass der größte Teil der Indie-Spiele schlicht uralte Spielkonzepte aufwärmt und ein wenig neu verpackt. Und auch wenn sie nicht Teil einer Serie, eines einzigen Studios sind, gibt es unter euch tatsächlich Leute, die sich über das 3-millionste 16-Bit-Style-RPG, Retro-Jump'n'Run oder Pixel-Action-Spiel noch so richtig freuen können? Auch im Indie-Sektor sind doch in Wahrheit die neuen Ideen dünn gesät und wird auf das Sicherheitsbedürfnis der Kundschaft hinentwickelt. Nur kosten Rohrkrepierer im Indie-Bereich eben weniger und gibt es dort viel mehr neue Studios, die sich gerade erst an ihr erstes oder zweites Werk machen. Natürlich ist da die Innovationslust größer, zumal man die bestehenden Marken ja kaum in Sachen Produktionswerte übertrumpfen kann. Unser einer und eurer einer sieht aber nur selten die große Masse an MeToo-Titeln, sondern die wenigen Perlen, die echt gelungen sind. Von den, langer Schätzung, mindestens 102 Mann Indie-Studios, die pro Jahr aufgeben oder pleite gehen oder sich lieber von einem größeren Studio anheuern lassen, hört man maximal von einem was, zumal dann eben auch nur 200 Leute beim Arbeitsamt vorsprechen. Also in etwa so viel, als wenn ein großer Publisher ein oder zwei Landesniederlassungen schließen würde. Selbstverständlich hat an letzterem kein Publisher ein Interesse. Und selbstverständlich hat es für die Firmen fast nur Vorteile, wenn sie Nachfolger produzieren. Die Entwicklungskosten sind geringer, iterieren ist sicherer als Neuerfinden, die Marke ist schon eingeführt und muss weniger stark beworben werden und man kann die wahrscheinlichen Verkäufe hochrechnen und ist so planungssicherer. Aber jedem Hersteller ist auch klar, dass irgendwann auch die meisten großen Serien an Attraktivität verlieren. Darum wird jeder Hersteller zumindest ab und zu einen Testballon starten, eine neue Marke ausprobieren, ein Indie-Team aufkaufen, um es dann Fortsetzung ihres genialen Erstlings machen zu lassen.
Moment, und was ist mit euch?
Ja genau, was ist mit uns, Spielejournalisten? Auch wir setzen natürlich am liebsten auf Bekanntes. Wenn ich weiß, dass Benjamin auf Publisher-Kosten nach Warschau fliegen kann und dann mit einer Witcher 3-Preview nach Hause zurückkehrt, denke ich nicht zweimal drüber nach. Wenn Christoph hingegen auf unsere Kosten nach was weiß ich wo reisen wollte, um sich dort ein unbekanntes Indie-Spiel eines sympathischen Kleinstentwicklers anzusehen, müsste er schon verdammt gute Argumente liefern. Immerhin, Magazine leben von Exklusivem und das ist heutzutage weit schwieriger zu ergattern als noch vor 10 oder 20 Jahren. Das wiederum gibt Indie-Spielen und den Perlen kleinerer Firmen eine Chance, denn wer wollte nicht das nächste Limbo entdecken? Und dennoch, wenn die dritte Spieleperle oder Untergenre-Entdeckung in Folge nicht die Hälfte der Klicks generiert, die wir mit einem Call of Duty-Test erhalten, spricht eben wenig dagegen, auch das nächste COD wieder zu testen. Es ist auch immer leicht gesagt, testet mehr Indie-Spiele. Was damit aber gemeint ist, testet genau die paar Indie-Spiele, die sich dann als super erweisen. Dummerweise weiß man das vorher nicht, zumal ja mancher in Wahrheit meint, testet genau die Indie-Spiele, die genau ich super finde. Klar, auch wir können und müssen mutiger sein, doch es herrscht eben auch bei uns das Prinzip von Nachfrage und Angebot.
Junge kontra Alte.
Es ließe sich postulieren, dass jüngere Spieler grundsätzlich wagnisbereiter sind, was das Investment ihrer Zeit in ihnen unbekannte Spiele anbelangt. Sie haben ja genug davon. Gleichzeitig sind sie unsicherer und hören eher auf Peer Group und Werbung, um vom Wunsch "will spielen" bis zu einem konkreten Produkt zu gelangen. Die älteren Spieler hingegen sind der oft gleichen Soße überdrüssig, machen sich weniger aus vielleicht versenkten 30 Euro, haben jedoch gleichzeitig viel weniger Zeit zu verlieren und sind, qua Lebensalter, risk-adverser. Geile Eindeutschung, nicht? Im Endeffekt kommt's aufs selbe raus. Man mag die ewigen Serienableger nicht mehr sehen, aber nach der zweiten blutigen Nase mit einem unbekannten Titel kehrt man doch wieder zu ihnen zurück. Nebenher pflegt man noch eins, zwei abseitigere Vorlieben. Bei mir ist das die Rundenstrategie. Zudem glaube ich, dass tendenziell die alten Spielkonzepte Vorteile haben. Die Jüngeren kennen sie noch nicht. Oh, so toll, dieses Indie-Spiel, so innovativ. Die Älteren haben sie schon wieder vergessen. Es ist ja so wie, und wie heiße ich und wo habe ich nochmal meine Tabletten? Und die ewigen HD-Remakes bewegen sich irgendwo dazwischen. Doch wenn dann wirklich einmal neue Marke, tolle Qualität und jeder redet drüber zusammenkommen, dann schlagen sie beide zu, die Jungen wie die Alten. Der resultierende wirtschaftliche Erfolg verwandelt dann die geniale Neuerfindung sogleich in eine neue Serie. Und Spielefachjournalisten dürfen dann bei noch einem weiteren Spiel in Previews und Tests hochspannendste Vergleiche einstellen, ob Feature 1 neu ist in Teil Y oder Feature 2 in Teil X nicht doch runterwirkte, wie bei FIFA 2000X halt oder Total War Attila oder dem nächsten Tomb Raider oder Zelda oder Dark Souls. Ein ewiger Kreislauf, eine Allegorie auf Gaia oder auf Hamsterräder. Und wisst ihr was? Mir ist es eigentlich ganz recht so. Klar trauere ich der Zeit nach, als noch jede C64-Raubkopie neu für mich war. Aber ganz ehrlich, damals waren viele Sachen neu für mich. Das lässt sich halt nicht ein Leben lang und für alles und jedes aufrechterhalten. Standards haben auch Vorteile. So denke ich mit echtem Grausen an die Zeit zurück, als noch jedes deutsche Spiel eine komplett neue Bedienung entwerfen und mit jeglichen Genre-Konventionen brechen musste. Das stand so im Arbeitsvertrag, schätze ich. Früher hatte ich die Zeit, mir für jedes neue Spiel eine neue Bedienung zu eigen zu machen. Heute möchte ich drauf verzichten. Am Ende ändert sich ja eh nichts. Das Neue kommt, das Alte bleibt, die Mischung macht's. Und es gibt nun wahrlich genug Spiele und Plattformen und Vertriebswege, sodass jeder einen ihm genehmen Mix finden kann. Wer ständig nur beklagt, wie wenig Neues es im Spielebereich gäbe, der suche sich halt ein anderes Hobby oder kaufe nie mehr AAA. Er könnte aber auch einfach mal zugeben, dass es sich dabei ein klein wenig wichtig machen will. Euer Jörg Langer.